Glück kann dich nur finden, wenn du gesehen wirst, wenn du irgendwo bist. Deshalb habe ich jede Gießkanne bespielt. Auf jeder kleinen, noch so kleinen Bühne habe ich mich gezeigt, weil irgendwo ist vielleicht mal jemand dabei, der dich wieder einen Schritt weiterbringt. Und genau so war es. Willst du gesehen werden oder willst du gehört werden? Und ich kann die einmal glasklar beantworten, damit, dass ich eigentlich am liebsten gehört werden wollte. Ich wollte Musik machen, ich wollte, dass Menschen meine Musik hören. Natürlich habe ich mich gefreut, als sie mich auch dabei gesehen haben, wie ich die Musik mache und am besten, wie man zusammen und interaktiv Musik macht. Aber eigentlich ging es mir darum, dass man meine Geschichten, die ich so im Kinderzimmer oder in der kleinen WG aufschreibe, dass die in die Welt rausgehen und hoffentlich irgendwas bewirken.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meryl Deep Talk. Heute, wie könnte es anders sein, wieder mit einem außergewöhnlichen Gast. Und wenn ich das sage, dann meine ich das dieses Mal wirklich, denn er ist der bisher größte Gast hier bei mir im Podcast. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ehrfürchtig, denn dieser Mann verzaubert mit seiner Stimme nicht nur ganz Deutschland, volle Hallen und Open-Air-Konzerte, sondern sein Talent ist es vor allem, dir das Gefühl zu geben in dem Moment, dass er nur für dich singt. Und das ist großartig. Gold und Platin-Alben, check. Ausverkaufte Arenen, check. Coach bei The Voice of Germany, check. Und was nie fehlen darf, ist sein Markenzeichen, der Hut. Dazu aber später mehr. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist, Johannes Oerding.
Oh, das war so schön. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Fandst du schon gut,
das, ja? Das waren tolle Worte und hab mich wiedergefunden, auf jeden Fall.
Ach, wie schön.
Erst dachte ich, es kommt Nico Santos, aber dann, als du gesagt hast, er trägt Hut, dann war klar, ich kann nur...
Dann war klar, ja. Es kann nur dieser eine Mann in Deutschland, ja, sein. Das ist ein gutes Stichwort, denn in meiner Vorbereitung habe ich mir die Frage gestellt, ist der Hut für dich das, was meine Perücke für mich ist? Weil ich könnte hier ja nicht ohne Perücke sitzen, ginge schon, sehe komisch aus, aber ich wäre dann auch gar nicht in meiner Rolle. Ist das mittlerweile so für dich?
Ich glaube, dass es noch ein bisschen anders ist. Es ist keine Rolle, die ich unbedingt auf der Bühne spielen muss. Es ist schon eine Person, eine Erweiterung meiner Person, würde ich sagen, die so in den künstlerischen Performance, jetzt bin ich am Start, auf der Bühne Bereich reingeht. Der Hut ist entstanden aus Faulheit. Als ich damals mit der Schülerband auf die Bühne gegangen bin, habe ich gemerkt, so, ey, ich schwitze immer in diesen kleinen Kellerclubs und dann mache ich mir immer so, weil ich so ein eitler Pfau bin, Gedanken um meine Haare. Komm, habe ich einfach einen Hut draufgesetzt und hatte ich eine Sorge weniger. So ist es mal entstanden. Und dann irgendwie hatte ich den immer auf bei den kleinen Konzerten, als ich mit 16, 17 schon gespielt habe. Und das hat sich dann etabliert zu so einer Art Auftrittsmodus. Also immer, wenn ich gesagt habe, jetzt setze ich den Hut auf, okay, jetzt bin ich fokussiert, jetzt geht's auf die Bühne.
Ja.
Und dann zwangsläufig hat sich das dann eben auch zu dieser Figur entwickelt. Ne? Mhm. Es war nicht geplant. Es war so, dass die Leute mich damit natürlich verbinden. Und da habe ich gesagt, warum auch nicht? Es ist ja auch ein Stück weit ein Markenzeichen geworden. Und dann möchte ich die Marke natürlich auch etablieren.
Ach, großartig. Ja, dass du keine Rolle spielst, das ist mir klar. Ich glaube, so wie wir dich kennen, wie Deutschland dich kennt, das wird in deinen Songs klar, das wird aber auch in Podcast-Interviews klar, bist du Johannes, wie du bist. Aber was ich eben meinte, und das war der spannende Punkt, du ziehst den Hut auf und dann bist du im Modus. Dann weißt du, ja, so, let's go.
Genau. Und um nochmal auf die Rolle zu kommen, natürlich gibt es einen Bühnenmenschen, Johannes Oerding, und es gibt einen, der, wenn er von der Bühne kommt, auch privat ist. Mhm. Und die unterscheiden sich auch in Kleinigkeiten, denke ich. Also ich glaube, man muss auch irgendwie noch eine andere Person sein, wenn man von der Bühne kommt, weil da einfach Dinge passieren und ablaufen, die nur für einen selber, glaube ich, bestimmt sind.
Ja, definitiv. Das heißt aber, sonntags nachmittags, du gehst spazieren in Hamburg, kein Hut.
Das kann sehr, sehr gut sein, weil das ist mittlerweile wirklich so, wenn ich den Hut abziehe, werde ich natürlich weniger erkannt. Mhm. Mir ist aber aufgefallen, wenn ich mittlerweile ziehe auch eine Cappy auf und eine Sonnenbrille, dann sieht man immer so aus wie so ein Hollywood-Star, der sich verkleiden will. Aber eigentlich will er auch erkannt werden, weil das ist noch viel auffälliger, wenn so einer mit Kapuze, Cappy und Sonnenbrille durch Hamburg läuft. Deshalb am wenigsten auffällig bin ich tatsächlich ohne Hut und Cappy, Sonnenbrille und Jogginghose und zwei Kästen Pfand in der Hand, wo ich dann zum Edeka gehe und austausche.
Herrlich. Willst du bewusst nicht erkannt werden?
Manchmal nicht. Manchmal möchte ich bewusst erkannt werden. Also ich sage immer, wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin oder wir gehen auf eine Party oder gehst auf eine Veranstaltung, dann sage ich, Leute, heute ist Representen angesagt, heute Vollgas, also Hut kommt drauf und wir sind heute Abend Rockstars. Und dann geht es los. Oder mal blöd gesagt, wenn ich weiß, ah, okay, ich gehe zu einem Freund in ein Restaurant oder so, dann sage ich, okay, ich weiß schon, der macht uns da einen großen Aufriss und einen Tisch und so. Ach komm, ich gönne ihm dann auch den Spaß, dass ich einen Hut aufziehe und so ein bisschen, ja, einfach da eine Party draus mache.
Ja, aber du variierst. Mal so, absolut, mal so. Wahrscheinlich auch tageslaunenabhängig und worum, ja, geht's gerade? Was ist für eine Art von Event? Okay.
Ich trage aber auch den Hut sehr gerne einfach so aus modischen Gründen. Also ich hab ja mittlerweile auch über 75 und manchmal mache ich mich auch zurecht und trage den gerne.
Das ist ja auch dem Hutverband aufgefallen, ne? Der 2019 dir gesagt hat, du wirst der Hutträger des Jahres. Was für eine Auszeichnung, oder?
Meine größte bislang. Yeah. Also auf jeden Fall die besonderste. Das, ja, muss man schon sagen. Sehr speziell, als davon gehört habe, dass es das überhaupt gibt, war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber irgendwie fand ich das auch total schön. Da gab es richtig so eine Überreichungszeremonie und dann habe ich auch gesehen, die Liste der Hutträger vor mir und von Lindenberg über Roger Cicero und. Da war ich, das fand ich irgendwie schön und die haben sich total Mühe gegeben. Und ja, was es alle gibt, ne? Und das ist für mich natürlich genauso irgendwie so eine kleine Belohnung und Bestätigung, dass man irgendwas richtig gemacht hat, dass man irgendwie vielleicht Leute erreicht hat und denen ein gutes Gefühl gibt.
Ja, total. So, jetzt sind wir schon mittendrin.
Ja.
Ich wollte noch mal kurz die Zuhörenden und auch die Zuschauenden abholen. Das ist ja irgendwie heute schon besonders, finde ich. Möglicherweise ist es für dich total Standard, aber wir sind nicht in Hamburg, in deiner Heimatstadt. Wir sind auf Rügen. Mhm. Wir sind hier nicht zufällig, sondern du hast einen Arbeitstag. Du, ja, bist auf Tour gerade. Du spielst ein Konzert heute Abend. Ich glaube, das 20., wenn ich richtig gezählt habe. Und du bist aber so cool, du bist vorhin erst gekommen von Hamburg und hast gesagt, ja klar, mache ich ein Podcast-Interview mit dir, bevor ich on stage gehe. Ist das, habe ich mich dann so gefragt, klar, du bist ein alter Bühnenhase, ne? Das sitzt alles und ihr seid auch mitten in der Tour, auch dort werden die Abläufe stimmen. Aber bist du so entspannt zu sagen, ja, ich mache mal eben noch ein Podcast-Interview und dann geht's einfach weiter?
Ich glaube, ich bin nicht immer so entspannt. Das hat auch damit zu tun, dass es jetzt das erste von 4 Konzerten am Stück ist. Ich glaube, wenn es das 4. wäre, dann habe ich immer ein bisschen schon, kriege ich immer schon ein bisschen Panik. Habe ich überhaupt noch Stimme? Ich muss dann die Klappe halten und mich schonen, weil ich dann alle Konzerte natürlich gleichermaßen viel Gas geben möchte. Ich fühle mich gut. Ich hatte jetzt irgendwie 3 Tage Pause, bevor es dann heute Abend auf die Baustelle geht sozusagen. Mir gefällt das immer ganz gut, dass ich mich auch vorher ablenken kann. Also es ist auch so bei mir, ich bin keiner von denen, die sich dann eben einsperren vorm Konzert und komplett introvertiert für sich sein müssen, keine Menschen sehen müssen. Das passiert mir eigentlich nur, wenn ich krank bin oder, wie gesagt, wenn ich meine Stimme schonen möchte, wirklich. Ansonsten freue ich mich sogar über Besuch und Ablenkung und Freunde und Familie, die rumkommen. Die nehmen mir so ein bisschen, ja, die erstens die Wartezeit, und das soll gar nicht blöd klingen, aber die nehmen mir auch ein bisschen dadurch das Verrücktwerden. Ach, wie lange noch? Ich will endlich hoch und so weiter. Das heißt, man wird dann schon auch so ein bisschen gesettelt. Und deshalb finde ich das jetzt eine total geile, schöne, willkommene Abwechslung. Und vor allen Dingen, wir haben uns das versprochen, dass wir das machen, und das sollte man dann auch einhalten.
Ach, wie cool. Ja, interessant zu erfahren einfach, ne? Ich kann es gut nachvollziehen, diese Ablenkung davor, zu sagen, sonst drehe ich durch, dann werde ich verrückt. Ich meine, wenn ich dir damit einen Gefallen tue, wir können hier den Podcast auf 3,5 Stunden ausweiten.
Ja.
Dann machen wir bis kurz vorher und dann fährst du direkt an Strand und los geht's. Nee, aber super. Ja. Also, ne, ich glaube, da ist wahrscheinlich jeder anders, aber mich hat das interessiert. Wie ist das wohl bei dir? Du bist, ja, jetzt gerade dankbar der Ablenkung. Wir haben ein nettes Gespräch und dann geht's in den Modus, in den Fokus und los geht's.
Absolut, so ist es. Und du hast gerade schon gesagt, es gibt wirklich die unterschiedlichsten KünstlerInnen oder Verhaltensweise von Menschen. Ich kenne ganz, ganz viele Freunde, Bekannte, die können halt eben vorher nicht noch mit Leuten quatschen. Die kommen erst auf den letzten Drücker und fahren auch direkt wieder nach dem Konzert. Dann gibt es Menschen, die sind zwar schon 10 Stunden vorher da, aber die wollen für sich sein. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Unterschied. Muss man sich schminken vorher? Will man sich bereit machen? Singt man sich warm? Das ist ja, jeder hat ja seine Rituale. Und da ich nicht so viele Rituale habe, habe ich halt auch relativ viel Zeit manchmal davor.
Das ist auch ein Ritual, kein Ritual zu haben.
So, das hast du schön gesagt. Das werde ich demnächst in allen Interviews so sagen. Weil die Frage kommt nämlich immer, was, ja, ist dein Ritual?
Nimm das.
Eigentlich trinken wir so einen kleinen Ramazzotti davor und ich sage einmal so, Leute, wir sind heute hier in Selin, hier waren wir schon mal und wir geben genauso viel Gas wie beim letzten Mal, bam, und dann geht's los. Aber
macht ihr wirklich?
Ja, ja, das machen wir schon
seit 20 Jahren. Und du trinkst Ramazzotti oder Tequila?
Nee, pass auf. Wir trinken leider, muss ich ja fast sagen, das darf Ramazzotti nicht hören. Wir haben uns vor 20 Jahren mal für Ramazzotti entschieden, als wir eine junge Band waren. Mhm. Da haben wir uns so gefreut, als meine halbe Flasche Ramazzotti im Catering stand in unserem Backstage. Haben wir gesagt, wir trinken den jetzt und dann gehen wir auf die Bühne. Und das war ein super geiles Konzert. Und da haben wir uns eingeredet, wir müssen immer einen trinken. Und seit 20 Jahren trinken wir deshalb Ramazzotti. Jetzt im Nachhinein wünschte ich natürlich, wir hätten uns ein geileres Getränk ausgesucht oder so, keine Ahnung. Gin Tonic, ja, hätte schon gereicht, aber jetzt, wir ziehen's durch.
Wie witzig. Es gibt gar keinen kausalen Zusammenhang, aber wie sich sowas im Kopf verankert, oder? Ja. Das habt ihr so gemacht. Ihr wart jung, es hat mega funktioniert, das machen wir weiter. Ja, fantastisch. Ich würde gerne dich auf ein ganz privates Thema ansprechen, weil du hast es mir gerade, als wir aufeinander getroffen sind und die ersten Sätze gequatscht haben, schon so hingeworfen. Du hast gesagt, ich sehe fantastisch aus, das freut mich sehr.
Also dass, du.
Also du hast gesagt, Meryl, du siehst fantastisch aus. Das freut mich natürlich total. Und dann hast du aber, und damit hätte ich ja gar nicht gerechnet, gesagt, ich habe mich als Kind auch gerne verkleidet.
Ja.
Erzähl mal was dazu.
Also ich glaube, das Ganze hat seinen Ursprung. Ich bin ja im Rheinland groß geworden, im Niederrhein, und da gehört Karneval sowieso dazu.
Der Karneval.
Und Verkleidung. Wir hatten früher bei uns im Spielekeller kofferweise Verkleidung, weil meine Eltern auch so sogenannte Narren waren, die sich wirklich auch viel verkleiden. Was bei mir aber wirklich auffällt, ich habe mich einfach wirklich gerne auch tatsächlich als Frau verkleidet, als Tänzerin, als Balletttänzerin mit Tutu, habe mich auch gerne geschminkt. Ich habe, weil ich gemerkt habe, das hat kein anderer gemacht, und irgendwie war das immer schon auffällig, und ich habe das auch gerne gemacht, mich so bewegt, ich habe auch gerne so getanzt, und ich konnte das irgendwie immer gut für mich umsetzen, und ohne dass ich mich irgendwie peinlich berührt fühlte oder bla. Ich muss vorstellen, ich komme von einem kleinen Dorf, und wir reden jetzt hier von vor 35 Jahren oder 30 Jahren, sogar als 16-Jähriger bin ich, weiß ich noch, auf unserer Karnevalsparty als Frau verkleidet gegangen, so mit Minirock und allem, und dann stand ich noch auf dem Klo auf dem Männerpissoir und die Leute haben sich erschrocken. Was macht sie denn hier? So gut war ich verkleidet. Ich habe das einfach immer geliebt. Ich habe das heute noch vor kurzem in einem Musikvideo gemacht. Es gibt dieses Musikvideo Ungeschminkt. Da weiß ich, was auch das bedeutet und was das für ein Aufwand ist, den du betreibst für deine Kunst. Da habe ich mich wirklich auch, sag ich mal, Drag-mäßig verkleidet, kriegt da auch meine Augenbrauen abgeschminkt, hochgesetzt.
Wow.
Man darf jetzt nicht zu viel verraten, ne? Die Illusion soll ja bleiben. Aber da weiß ich, was das bedeutet. Und mir hat das immer Spaß gemacht.
An dir ist eine Drag Queen verloren gegangen.
Ja, du musst dir mal das Video angucken. Ich sag's, das ist wirklich, wirklich toll geworden. Der Song ist ungeschminkt und so, ich entkleide vorher die Haare abrasiert, wirklich auf 3 mm, dann Perücke drauf, alles und so weiter.
Du hast dir die Haare dafür abrasiert?
Ja, im Video auch. Also wir hatten einen Versuch, die Haare abrasiert im Video. Dann wurde ich geschminkt, dann kam rothaarig lange Perücke auf, Kleid an, Fake Titties, High Heels, Nägel, alles. Ich hatte alles. Das war, ich habe gesagt, wenn, machen wir es richtig.
Du bist einfach ein geiler Typ.
Ja, es hat auch Spaß gemacht.
Ja.
Und ich finde, das ist echt wirklich eine schöne Kunst für sich. Hat vielleicht auch Hamburg damit zu tun. Ich bin da auch... Da kommt man ja schon seitdem, ich bin seit 26 Jahren da, da kommt man auch viel in Kontakt mit Menschen, die auf der Bühne auftreten in jeglicher Couleur.
Wahnsinn. Das heißt aber, wenn ich an deine ersten Worte zurückdenke, dann ist es anders sein, auffallen, verrückt sein. Du fandest das cool. Wolltest provozieren?
Ich schätze, sowas muss es gewesen sein. Also ich, wenn ich das jetzt so küchenpsychologisch mir mal anschaue, ich bin ja eins von 5 Kindern. Und dieses ganze Bühnending, das Singen, das war halt, und Verkleiden und Auftreten, das war mein Steckenpferd. Das war das, was die anderen 4 nicht konnten. Der eine war besonders schlau, der war gut in der Schule, der war inselbegabt, der hatte mehrere Inseln, der konnte alles. Der andere war ein super Sportler und war stark. Die andere war auch sportlich und so weiter. Jeder hatte sein Ding, und für mich war das eben, glaube ich, die Bühne und dieses Lautsein, aus der Reihe tanzen, damit ich halt eben auch gehört werde, denke ich, dass das so der Grund gewesen sein kann. Ich war sehr relativ klein, ich war so zierlich und klein, für mein Alter auch immer der Kleinste. Und das waren so, bin ich heute noch. Und das sind dann scheinbar alles so Dinge, die zusammenkommen, denke ich.
Damit du auch gehört wirst. Ja, und heute machen es 1,3 Millionen jeden Monat auf Spotify alleine. Ja. Das ist schon krass. Das ist jeder 80. Deutsche. Ich stelle mir das immer so vor, ne? Was sind so Zahlen? Stell dir mal vor, hinter dir würde auch, ist ja gerade Pride Season, ne? Stell dir mal vor, hinter dir würden 1,3 Millionen Menschen hinterherlaufen durch die Stadt, was das für eine Masse ist, die alle sagen, ich höre regelmäßig dich.
Das
finde ich schon.
Ich habe nie drüber nachgedacht. Das ist ja wirklich, wenn man das so ein bisschen relativiert. In der Gesamtzahl.
Ja.
Das ist schon krass.
Ja, ist total krass. Und du bist in vielen Podcasts unterwegs und du hast auch schon viel erzählt, ne? Es ging um Weltreise, es ging um viele Themen, dir werden auch häufig natürlich ähnliche Fragen gestellt. Ja. Viele Leute wollen vieles wissen. In diesem Format ist es ein kleines bisschen anders. Du hast die Chance nämlich, was von dir zu erzählen, dein Thema reinzubringen. Mhm. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, du würdest dir wünschen, dass Fridays for Future irgendwann nicht mehr nur freitags ist, sondern jeden Tag. Ja. Du bist ein Mann, der schon tiefe Themen mit auch in seine Songs packt. Dann wirst du es offensichtlich auch, das interpretiere ich, im Leben einfach so haben. Du machst dir Gedanken über die Dinge. Gibt es ein Thema, wo du sagst, das ist mir zurzeit einfach wichtig im Leben? Kann dich betreffen, kann die Welt betreffen, was vielleicht auch so dein Herzensding ist?
Es ist eine schöne Frage, eine schöne Aktion vor allen Dingen. Mein Problem ist, glaube ich, eher, es gibt nichts neben der Musik, wo ich so richtig so 100% dabei bin. Das ist aber auch nicht schlimm, weil ich total in viele Sachen interessiert bin und versuche viele Sachen zu verstehen, dann immer mit gefährlichem Halb- oder sagen wir Viertelwissen auch oftmals. Was mich aber schon umtreibt, ist natürlich auch, sind politische Themen gerade so ein bisschen. Nicht nur das politische Weltgeschehen, sondern auch ganz, ganz viel, was hier bei uns so in unserem Land stattfindet und an Wandlung und an, wie ich auch finde, schlimmen Entwicklungen vorangeht. Das sind also alles so Dinge, die mich abseits der Bühne beschäftigen, was erstaunlicherweise dazu geführt hat, dass ich gar nicht mehr so viele Songs darüber schreibe im Moment, weil ich selber merke, wenn ich Musik mache, möchte ich mal wieder nicht über diese Themen nachdenken. Das ist mir selber aufgefallen, weil ich das privat schon sehr, sehr viel mache. Ich spreche sehr, sehr viel über diese Themen und ich habe auch gemerkt, dass es alles sehr, sehr komplex geworden ist, wenn man sich so politische Themen annimmt. Nehmen wir einfach nur mal grob einfach die Spaltung auch in unserer Gesellschaft und dieser ganze Hass, Social Media oder überhaupt in den Medien und dergleichen da draußen in den Dörfern. Das ist sehr vorgedrungen bis in alle Bereiche, wo man eigentlich dachte, man sei schon viel, viel weiter. Aber es ist, geht ja alles irgendwie wieder zurück. Und mir ist auch klar geworden, das ist so komplex, das kannst du gar nicht auf einer Bühne so erzählen oder geschweige denn in einem Song. Dafür nutzt man dann andere Flächen, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, in Talkshows oder in Podcasts, wo man vielleicht ein bisschen ausführlicher mal drüber sprechen kann. Ja, das sind so die Sachen, die mich umtreiben und wo ich auch dran verzweifle manchmal, wenn ich dann sehe, wie kann es denn sein, dass, nehmen wir mal ein ganz klares Beispiel, ein Bericht über eine Nazi-Demo in irgendeiner kleinen Ortschaft, 250 völlig hasserfüllte Gesichter, wo ich dann auch davor sitze und sage, man kann diesen Hass durch den Fernseher förmlich sehen und riechen und dann frage ich mich, wie kann es sein, wo kommt das her, dass Menschen diesen unfassbaren Hass entwickeln? Und da verzweifle ich im Moment ein bisschen dran, wie kann man dagegen angehen, was ist es? Und ich komme immer wieder, habe ich das Gefühl, auf Bildung zurück, wie deine Eltern dich quasi gebildet haben, sozialisiert haben oder deine Familie oder dein Umfeld. Dann fängst du aber an, komplex zu werden. Nicht jeder hat Eltern, nicht jeder hat ein stabiles Umfeld, nicht jeder hat Zugang zur Bildung und so weiter. Und da geht's schon los. Und da bin ich manchmal auch hilflos, glaube ich, als, ich sag mal, normaler Bürger, da eine Lösung zu finden. Aber es umtreibt mich trotzdem und ich denke da viel drüber nach, was kann man machen, wie kann man es machen und versuche auch so gut es geht, für hoffentlich immer die richtigen Sachen auch einzustehen und Verantwortung zu übernehmen.
Ich würde mir vorstellen, dass deine Fans auch eher Leichtigkeit und Ablenkung suchen in den Songs. Deine Songs haben schon sehr viel Tiefgründigkeit. Und es gibt ja eine Riesenvarianz, ne, zwischen eher leise, ruhig und poppig, laut und die guten Tage, die sollten auch wieder überwiegen. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Wahrscheinlich, und du sagst selbst, ich möchte es auch gerade nicht so richtig in die Songs packen. Vielleicht brauchen wir alle mehr Leichtigkeit. Aber spannend ist ja, du sitzt also auch da und sagst, irgendwie bin ich hilflos. Ich meine, du hast eine Stimme, die wird von vielen gehört. Du kannst sicherlich was machen und du würdest es wahrscheinlich auch nicht in Form von Liedern, sondern ne, wahrscheinlich irgendwie über Botschaften. Aber auch du sitzt manchmal zu Hause und verzweifelst und sagst, Mist, irgendwie... Es, so wie es ist, ist es nicht schön, aber ich weiß jetzt auch nicht so genau.
Ja, genau so ist es. Ich bewundere sogar oftmals Menschen, die sich dem Ganzen stellen und versuchen, Lösungen zu finden. Also ich bewundere auch Politiker. Wir müssen jetzt nicht darüber reden. Es gibt natürlich auch immer schwarze Schafe und Arschlöcher da draußen und Menschen, die vielleicht einfach nur machtgierig und besessen sind und dementsprechend ihre Entscheidung fällt. Aber ich glaube schon auch, dass es durchaus Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen wollen, die wirklich ihr eigenes Glück und ihre eigene Lebensqualität darunter leiden lassen, sag ich mal, um sich für andere einzusetzen. Deutschland, Land des Ehrenamtes, Land der Vereine und mit Menschen, die irgendwas für andere tun. Also da sind wir schon ganz weit vorne, aber ich habe das Gefühl, das geht, das driftet auseinander und das hat tausende von Ursachen, die können wir wahrscheinlich gar nicht alle hier besprechen. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, da verzweifle ich, da sitze ich da und weiß nicht, was ich tun soll. Da, natürlich kann ich das auch wieder in Songs verpacken, um es mit mir auszuhandeln, um zumindest es gesagt zu haben, um vielleicht dann sogar auch Feedback zu kriegen von den Leuten da draußen, das ist ja das große Gut. Ich bin auch nicht allein, sondern denen geht's auch so. Das heißt, wir denken alle darüber nach, verzweifeln. Und dann gibt's ja wieder ein Gemeinschaftsgefühl. Und das ist das Schöne an Musik, denke ich, dass wir Leute mit ins Boot holen können. Es gibt eigentlich selten den Fall, dass Musik Leute ausgrenzt oder spaltet, es sei denn, es ist schlimme Musik.
Ja.
Ich glaube, ganz im Gegenteil, selbst wenn du kein Techno magst oder du bist auf einem Techno-Festival und dich nehmen Leute mit und tanzen mit dir, dann macht das ja was mit einem und man fühlt sich in dem Moment in einer Gruppe oder einer Sache zugehörig.
Ja klar, definitiv. Es gibt wahrscheinlich nichts Schöneres und ich glaube, der Planet würde nicht weiter funktionieren, wenn wir keine Musik mehr hätten.
Ja.
Musik ist das, was uns Menschen zusammenbringt, verbindet, uns Hindernisse überwinden lässt, definitiv. Das heißt aber zusammengefasst, wenn ich dich frage, was ist dir gerade wichtig, dann sagst du irgendwie schon das Weltgeschehen, so wie wir als Gesellschaft hier in Deutschland sind, wie wir auf dem Planeten sind.
Mhm.
Warum ist dir das so wichtig?
Naja, ich denke, sagen wir mal so, ich habe letztes Jahr eine Weltreise gemacht und da habe ich festgestellt, wie gut es eigentlich unserem Land geht und was hier alles richtig, richtig gut läuft im Vergleich zu vielen, vielen anderen Regionen, Orten, Ländern oder gar Kontinenten auf dieser Welt. Und dann noch hier zu sitzen und sich über Dinge aufzuregen, zu jammern, finde ich dann immer schwierig. Mache ich aber selber auch. Das ist halt immer dieses, wenn man es nicht selber gerade erlebt, dann ist es halt immer irgendwie was anderes. Und ich habe das Gefühl, ich muss mich da immer wieder zu zwingen und ich möchte mich auch selbst daran erinnern, dass eigentlich alles ziemlich gut ist, was wir hier erleben dürfen und wie das läuft. Und ich würde mir wünschen, dass das allen Menschen so geht, für die kurze Zeit oder Spanne, die wir hier auf der Erde sind. Je nachdem, an was man glaubt, muss das ja irgendwie machbar sein. Aber was machen wir? Wir sind, glaube ich, die erste Generation, die jetzt wirklich anfängt, das komplett auseinanderzunehmen hier, das Ganze. Und nach mir die Sinnflut. Und das finde ich irgendwie schwierig.
Ja, definitiv. Das heißt, wenn ich deine Gedanken zu Ende denke, Weltreise ist klar, das haben wir mitbekommen. Du hast viele andere Kulturen gesehen, Lebensweisen, Lebensumstände. Du siehst, wie gut es uns hier im reichen Deutschland geht. Mhm. Wenn ich das zu Ende denke, dann wünschst du dir eigentlich Frieden.
Ja, wer wünscht sich keinen Frieden? Das ist ja, das ist übrigens ein schöner Punkt. Wer wünscht sich keinen Frieden? Ich denke, jeder wünscht sich Frieden. Aber da geht diese Komplexität los. Was bedeutet Frieden? Wie erhält man Frieden? Wie gewinnt man Frieden? Und das ist ja eine große Diskussion auch gerade. Waffenlieferungen, ja, nein, zur Verteidigung, dies, das, wenn wir schon über Kriege reden. Wer hat angefangen? Wer geht als erster einen Schritt aufeinander? Es ist ja viel komplexer, als zu sagen, ich möchte Frieden. Jeder Mensch möchte Frieden, denke ich. Nur der Weg dahin ist, glaube ich, oftmals, der ist eben nicht so einfach und nicht so leicht zu haben, denke ich, heutzutage. Weil man eben damit rechnen muss, dass nicht alle auf der Welt, ich sag mal, so ticken. Und dass sie immer nur sagen, Gleichheit, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit für alle.
Definitiv. Und ich verstehe die Verzweiflung. Ich habe die auch diese Momente so, was kann ich schon tun? Und gleichzeitig denke ich, wenn wir rausgehen auf die Straße, du und ich, und im Alltag unterwegs sind. Ich glaube, jede kleine Geste,
genau.
Da haben wir es ja in der Hand, wie wir uns verhalten. Ne? Bin ich eher freundlich oder bin ich unfreundlich?
Ja.
Bin ich mitfühlend? Wenn du heute Abend on stage bist, du hast ja einen Impact auf die Leute. Nicht nur mit deinen Songs, natürlich primär. Nichtsdestotrotz wirst du die mit einem Gefühl nach Hause schicken. Und die gehen beschwingt nach Hause und mit Leichtigkeit. Und dann werden die ja wieder wirken und nach Hause gehen und sagen, ich habe da ein richtig schönes Erlebnis gehabt. Und das zieht dann bei denen wieder die Stimme hoch. Also wir schlagen ja Wellen alle, ne? Sobald wir uns irgendwie draußen bewegen und mit Menschen interagieren. Und irgendwie können wir wahrscheinlich nur diese Aufgabe erfüllen, zu sagen, wisse, dass es Menschen schwieriger haben und auch wenn du blöd behandelt wirst, bleib freundlich, bleib herzlich.
Genau, halte die andere Backe auch nochmal hin. nee, es ist wirklich so. Also man muss natürlich mit allem im kleinen Rahmen anfangen. Wenn wir hier über das Klima reden, über Nachhaltigkeit, wenn wir über Freundlichkeit, über Frieden reden, dann beginnt der Frieden natürlich bei einem selbst. jede Geste zählt und man kann es eigentlich auf einen kleinen Satz runterbrechen, seid lieb zueinander. Das ist, glaube ich, das, dann wird es allen besser gehen. Das klingt total märchenhaft und mit Feenstaub nach oben drüber, aber es kann so einfach sein, ne?
Ich glaube auch. Es beginnt immer mit einem freundlichen Wort. Mhm. Ich finde es gar nicht so feenstaubmäßig. Ich finde, ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen. Wenn sich was verändern soll auf dieser Welt, dann müssen wir aufhören, im Ego zu sein und wieder mehr ins Miteinander, ins gemeinschaftliche Denken und uns die Hand reichen.
Und dann müssen aber auch alle auf der Welt einfach mal sehen, dass es eben nicht, da gibt's Menschen und da gibt's Menschen und die sind so und die wollen nichts mit dem zu tun. Da muss man sich erstmal wieder zusammenfinden. Das ist, ich glaube, die Schwierigkeit, weil solange es eine Schere gibt zwischen unterschiedlichen Ethnien, unterschiedlichen Religionen, sexuellen Orientierungen, arm, reich, Kapitalismus, Sozialismus, solange das ist, wird es halt immer Ausgrenzung geben. Und das ist so verrückt. Und das gab es immer schon. Wir können nur daran arbeiten, dass die wieder ein bisschen mehr zusammenkommt.
Ja, definitiv. Es ist und es bleibt komplex, ne?
Absolut.
Die Welt ist komplex. Das ist auch gewachsen irgendwie.
Ja.
Durch viele Faktoren da draußen. Du bist aber auch gewachsen in den ganzen letzten Jahren seit deiner Karriere. Und ich würde gerne mit dir nochmal zum Anfang springen.
Ja.
Ne? Ich glaube, was alle mittlerweile wissen, ist, du hast sehr früh angefangen, Musik zu machen. Ich glaube, mit 6 Jahren. Du hast mit 17 Jahren den ersten Plattenvertrag gehabt. Es gab eine Schülerband. Und mit 27 kam dein erstes Soloalbum.
Ja.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, auch sprechend für die Menschen, die hier zuhören, die vielleicht selbst Träume haben, wo sie nicht den Mut haben, sie zu verwirklichen oder die Talente haben und sagen, naja, wer will das schon? Du singst in einem Song darüber, dass die ersten Songs keiner hören möchte.
Mhm.
Das kann ich mir gut vorstellen. Keiner kennt dich. Der Song, naja, vielleicht okay, weiß ich nicht, will keiner hören. Was hast du gemacht, wenn du nochmal zurückgehst? Du bist 17 und da liegen jetzt 10 Jahre vor dir. Die waren ja nicht jeden Tag nur von Erfolg gekrönt. Und du wusstest auch nicht, wären es 10 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre oder 15. Wie hast du dich damals motiviert? Und im Prinzip möchte ich wissen, wie hast du es geschafft, an dich selbst zu glauben, wenn es noch kein anderer getan hat?
Okay. Ich glaube, ich hatte immer ein Urvertrauen in mich selbst. Das lag daran, dass ich muss es wahrscheinlich so sagen, dass ich wirklich ein Talent hatte, die Töne zu treffen und zu singen. Das, was schon relativ auffällig früh festgestellt wurde. Also ich habe in meiner Familie bestimmt 10 LehrerInnen und GrundschullehrerInnen, die sagten, also wenn wir alte Videos von mir gucken oder alte Aufnahmen, wie du als 6-Jähriger gesungen hast, das ist halt auch nicht normal. Das heißt, ich hatte schon mal Glück, dass ich scheinbar wirklich auch mit der Stimme schon sehr weit fortgeschritten war und einfach für mein Leben gerne gesungen habe. Dann kam natürlich schon sehr früh eine Bestätigung, so auf Familienfeiern hast du gespielt, auf Hochzeiten von Geschwistern und dergleichen. Und dann haben die Leute applaudiert und wollten noch einen hören. Und das, und mit diesem Selbstbewusstsein bin ich halt immer durchs Leben gegangen, obwohl ich noch gar nicht wusste, ob es diesen Beruf Musiker überhaupt gibt. So, das war ja von meinem Dorf weit, weit entfernt. Meine Schwestern sagen heute noch zu mir, wenn ich irgendwie einen doofen Spruch sage, oder irgendwie was sehr Selbstbewusstsein, sondern ja, dein Selbstbewusstsein, das möchten wir auch mal. Nur ein kleines bisschen davon, das wäre schon schön. Also das sagen sie mit dem Augenzwinkern, weil ich manchmal natürlich auch übertreibe und sage, ist mir doch egal, ich schaffe das schon, wo ich gar keine Chance habe. Also so. Und das hat mich zumindest immer daran glauben lassen, es geht weiter. Wenn du bei Oma auf dem 70. Geburtstag singst und Leute rufen Zugabe, dann wollen sie das vielleicht auch beim Stadtfest in Geldern vor 300 Leuten. Und wenn ich dann ging es noch weiter. Als ich dann in Hamburg, ich hatte noch gar keine Song, der lief noch nie im Radio, aber ich hatte schon, habe schon vor 5000 Leuten in Hamburg im Stadtpark gespielt und habe gesagt, wenn ich es da vor 5000 Leute schaffe, dann kann ich das auch in München und dann kann ich es in Regensburg und vielleicht sogar auch in der Schweiz und in Österreich mit meinen deutschsprachigen Songs.
Ja, ja, okay. Das war nicht so, dass dieses typische beim Familientreffen, ach, der Kleine, wie putzig, da rufen wir mal Zugabe. Nee, die haben auch damals schon alle gemerkt, wow, was der abliefert und macht, das ist wirklich toll.
Ja, ich glaube, das haben viele Leute gemerkt auf meinem Weg. Also deshalb hatte ich auch lange Jahre die Wegbegleiter, die mir auch geholfen haben. Du brauchst natürlich neben Talent, Glück und relativ viel Ehrgeiz und Fleiß, brauchst du auch Leute, die das erkennen, dass du talentiert bist und die das nicht gleich verbrauchen wollen, das Talent, sondern die sagen, nee, lass mal ganz behutsam, ganz entspannt den Diamanten hier schleifen, so. Das war mein großes Glück, ja, dass ich Leute hatte, die das erkannt haben, die nicht gleich mich zu Geld machen wollten in dem Sinne, sondern wirklich gesagt haben, okay, lass uns das behutsam angehen, weil das ist, kann dann ganz groß werden. Und wenn ich heute Tipps weitergeben würde an junge KünstlerInnen, dann würde ich immer sagen, es muss die Mischung vorhanden sein. Es muss natürlich Talent sein, man muss sein Handwerk beherrschen. Wenn du Gitarrist bist oder eben Sängerin, Sänger, dann solltest du schon die Töne treffen oder deine Akkorde beherrschen. Das Handwerk musst du drauf haben. Dann kommt natürlich hinzu Ehrgeiz und vielleicht ein bisschen mehr als andere machen, ein bisschen länger wach bleiben und daran arbeiten, nochmal die extra Runde gehen, weil das in Verbindung mit Glück ist für mich die Schnittstelle gewesen. Glück braucht jeder von uns, egal was er macht, in welchem Genre. Aber ich finde, du kannst das Glück forcieren. Ich finde, du kannst Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du Glück hast. Und das habe ich immer gemacht. Ich habe gesagt, wenn andere Leute eine Demo-CD verschicken, 10-mal, 20-mal, ich verschicke die 300-mal. Weil die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass da irgendwo einer dabei ist, der mich sieht. Glück kann dich nur finden, wenn du gesehen wirst, wenn du irgendwo bist. Deshalb habe ich jede Gießkanne bespielt. Auf jeder kleinen, noch so kleinen Bühne habe ich mich gezeigt, weil irgendwo ist vielleicht mal jemand dabei, der dich wieder einen Schritt weiterbringt. Und so genau so war es. Ich habe mit meiner Schülerband dann irgendwo im Sauerland gespielt, dann hat mich der erste Produzent entdeckt, komm doch mal nach Hamburg. Dann wurde ich da, habe ich gesungen, hat mich da wieder jemand gesehen, ging es wieder weiter und. Also Glück forcieren, indem man Wahrscheinlichkeit erhöht. Das war so ein bisschen mein Rezept.
Ja, das ist schon fast wie so eine Formel, ne? Du brauchst ein Talent, das ist ganz klar. Also aus einem Nicht-Sänger einen Sänger zu machen, wird wahrscheinlich schwierig.
Ja.
Also du brauchst Talent, dann brauchst du Fleiß. Ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen vergessen, gerade bei Promis, dass das oft so aussieht wie, ach guck mal, wieder auf dem roten Teppich, wieder auf einem Magazin vorne drauf, jetzt macht er eine Tour. Ich könnte mir vorstellen, dass das unglaublich anstrengend ist, dass du wahnsinnig viel Disziplin haben musst, ne? Auch mit, du musst gesund bleiben, das hast du neulich schon erwähnt, du musst wahrscheinlich auch super fit sein, das heißt sehr stringent ins Bett und so weiter, du bist auch viel weg von zu Hause. Ich glaube, die Leute sehen oft nicht den Preis, der dahinter steht, also aber um davon nicht wegzukommen, Talent, Fleiß, Disziplin und dann sagst du, kann auch irgendwie das Glück schon kommen, das findet dich dann, aber du musst halt schon auch ein bisschen dem entgegengehen.
Ja, absolut. Du musst dem Glück entgegengehen, genau so ist es. Und selbst dann ist es noch ein Lottospiel, bin ich der Meinung, gerade nehmen wir mal die Musikbranche in Deutschland. Also ich habe natürlich großes Glück, dass ich sag mal, zu der kleinen Auswahl gehöre, die halt etabliert ist und stattfindet seit vielen Jahren. Das ist dann doch auch wie Lotto spielen. Nur du kannst halt eben einen Lottoschein dir besorgen, wo schon 3-4 richtige Ziffern ausgefüllt sind und die letzten machst du. Das ist wieder das, was ich meine mit Wahrscheinlichkeit. Es gibt andere Leute, die denken, es fliegt alles so zu. Ich glaube, es ist auch heute ein bisschen anders als zu der Zeit, als ich angefangen habe. Da gab es eben noch nicht Social Media etc. Heute kommst du natürlich auch viel über diese Ecke. Es gibt andere Wege. Aber trotzdem glaube ich, am Ende musst du dich ja irgendwann auf eine Bühne stellen und beweisen. Du kannst ja nicht nur irgendwo alles bearbeiten und irgendwo sein und nur abspielen. Du musst, glaube ich, irgendwann auch diese echte visuelle Ebene mit dazu nehmen, damit es auch dann nachhaltig ist. Und manchmal mache ich so Leuten den Vorwurf, könnte mir auch egal sein, aber dann denke ich mir so, Mann, Leute, guck mal, ihr macht schon einfach nur Fotos und nur Videos und da seid ihr geil und da seht ihr geil aus und guck mal, hier schon wieder mit dem Porsche und da im Urlaub und mit dem Hubschrauber und hier werde ich von dem und dem gesponsert. Da ist noch nicht mal ein Song raus, wo ich denke, schreibt doch erstmal einen guten Song oder geh doch mal auf Tour, weil das ist immer noch das, was funktioniert. Also Spiel. Kann ich mich aufregen. Das ist so ein Thema, kann ich mich aufregen.
Warum?
Ja, weil die Leute wirklich denken, was du gerade auch meinst, es fliegt einem zu. Nein, es fliegt einem nicht zu. Das ist ja Handwerk, wenn ich heute hier vor 6000 Leuten stehe heute Abend, dann ist das ja ein Handwerk, was ich 43 Jahre lang erarbeitet habe. Inklusive Gitarrenstunden, Klavier lernen, im Proberaum von morgens bis abends und nachts rauskommen. Da ist lange, lange nichts passiert. Und die Leute denken halt, ich mache am Computer mal irgendwie ein Beat und singe da ein bisschen drüber, Autotune drauf, funktioniert. Ja, das kann auch für einen Schnellschuss 2-3 Mal funktionieren, aber ich glaube, nachhaltig ist es nicht.
Und ich glaube, das sind auch zwei verschiedene Dinge, ne? Lady Gaga schreibt ihre Songs, die größten Hits hat die in 10 bis 30 Minuten geschrieben. Das ist aber unabhängig davon, wovon du gerade gesprochen hast, glaube ich, den Weg dahinter, den Preis. Wie viele Nächte hast du? Wie oft hast du die extra Meile auf dich genommen? Hast gesagt als junger Typ, okay, dann gehen wir noch nach Buxtehude aufs Schützenfest. Dann machen wir das auch noch. Mhm. Und mal hat's was gebracht und mal hat's aber auch nichts gebracht. Und was die Leute sehen, ist das Ergebnis. Den großen Johannes Oerding, der Mann mit dem Hut, der blendend aussieht, dann geht er mal eben ein Jahr auf Weltreise. Scheiße. Mhm. Steht auf den Bühnen, ach, jetzt ist er auch noch in Südafrika und hat so eine tolle TV-Show.
Aber wie viel Absagen waren dazwischen? Wie viel Neins und wie viel Nee sehen wir nicht? Wie viel Nee passt uns nicht? Nee hört sich nicht gut an? Das sieht man natürlich nicht auf dieser, man sieht ja nur den Weg nach oben. Und das sind dann die Momente, und wir sprachen gerade von Talent, Fleiß, Ehrgeiz und Glück. Da kommen wir jetzt noch eine fünfte Ebene dazu. Das ist halt das Durchhaltevermögen, ne?
Ja, und da würde ich gerne hin, weil das ist das, was die Leute nicht sehen. Was machst denn du, wenn du jetzt vielleicht weniger, aber zu Zeiten, wo Absagen kommen, mhm. wo Leute sagen, ach, ich finde den überbewertet, weiß nicht, ob das jemals jemand mhm. gesagt hat oder den sehe ich nicht oder der passt uns nicht. Das ist ja schon auch persönlich. Ich meine, weißt du, bei mir, ich kann das immer auf die Rolle Meryl mhm. beziehen und sagen, dahinter steckt ein anderer Mensch. Aber du bist am Schluss doch irgendwie du. Wie gehst du damit um? Ihr Lieben, bevor wir mit diesem wirklich coolen Gespräch weitermachen, möchte ich die Chance nutzen und dir den Food Insider-Tipp für Rügen geben. Wie du weißt, sitzen wir da gerade und für mich heißt es erstmal Food Market in Binz, denn da bekommst du alles, was das Herz begehrt. Natürlich Fisch, wie könnte es am Meer anders sein, aber auch Sushi, Pizza, Pasta, Burger und einen Schokobrunnen lieben wir ganz besonders sehr. Und das Ganze All-You-Can-Eat-mäßig. Das heißt, check das mal aus auf der Webseite Food Market Binz, buch dir deinen 2-Stunden-Slot und schlemme so viel du möchtest. Und bevor mein Hunger zu groß wird, gehe ich lieber wieder schnell zurück in mein Gespräch mit Johannes. Weiter geht's.
Ja, also ich habe das, glaube ich, viel zu lange auch viel zu persönlich genommen, aber verständlicherweise, weil das, was ich ja auf der Bühne mache, das ist ja schon sehr persönlich. Deshalb darf man sich wahrscheinlich auch persönlich angegriffen fühlen, wenn jemand sagt, nee, den mag ich nicht und die Musik mag ich nicht. Aber man sollte dazu kommen, dass man das zumindest einfach gar nicht mehr wahrnimmt irgendwann. Gar nicht mehr unbedingt alles liest und gar nicht mehr so viel mitkriegt, was an Kritik, an Rezension und Bewertung da draußen stattfindet.
Hast du, glaube ich, mal erwähnt, dass du das bewusst gar nicht mehr so machst.
Ja, weil eigentlich habe ich ein ganz schönes Leben. Ich fahre nach Selin und hab hier einen schönen Podcast. Ich stehe da gleich.
Eigentlich habe ich ja ein ganz schönes Leben.
Guck mal, ich stehe da auf der Bühne, die Leute applaudieren, rufen, wenn es gut läuft, noch Zugabe. Ich meine, so kann man ganz gut durchs Leben kommen. Deshalb brauche ich den ganzen anderen Scheiß eigentlich nicht. Ich muss aber dazu sagen, ich bin auch selbst schuld manchmal an der Stelle, dass ich habe natürlich auch zu vielen Dingen selber Nein gesagt und gesagt, nee, damit möchte ich nichts zu tun haben, nee, das ist nicht mein Ding, nee, ich möchte nicht da ins Fernsehen, möchte nicht das machen, möchte nicht in diese Show. Und man kreiert sich ja dann auch so ein Profil, so dass du dann irgendwann für eine gewisse Sache eben auch nicht mehr relevant bist. Oder ganz blöd gesagt, du bist bei einem einen Fernsehsender, dann weißt du auch, okay, dann wird es wahrscheinlich schwierig, bei den anderen Leuten mal irgendwo stattzufinden. Trotzdem, glaube ich, gelingt es mir ganz gut, für das breite Ding so da zu sein. Eine gute Freundin von mir, man kann es ja sagen, Ina Müller hat zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen, deine Karriere wird nicht bestimmt durch das, was du machst oder wozu du ja sagst, sondern eigentlich, was du nicht machst und wozu du nein sagst. Und dieses Nein sagen ist aber so schwer, wenn du im Aufbau bist. So, du willst alles mitnehmen, du willst alles machen, du willst nichts auf der Straße liegen lassen. Und sie hat auch immer gesagt, ey, scheiß auf die Kohle, die du da mitnehmen könntest und den Fame. Das kannst du dir alles später, kannst du dir alles später abholen.
Das ist ja eine clevere Frau, diese Ina
Müller. Das ist eine sehr, sehr clevere Frau.
Und aber das ist super spannend, dass sie das sagt und dass du das jetzt auch quasi reproduzierst, weil genau an dem Punkt bin ich ja. Ne? Mhm. Du weißt jetzt auch, ich bin nicht Jahrzehnte etabliert und das ist so schwierig, auf der einen Seite viel Präsenz zu zeigen, aber bei den richtigen Sachen zu sagen, ich bin das nicht. Was meinst du, wie oft die Leute sagen, mach einen Junggesellenabschied und ich denke, ja klar, wer leicht verdient das Geld. Nein, ich bin nicht die Drag Queen, die Junggesellenabschied macht. Ich bin eine Speakerin, ich stehe für Themen, ne? Und ich finde bei dir, das ist halt auch, natürlich gibt es dann Absagen, wo es heißt, der Erding passt nicht, aber weil du ein glasklares Profil hast, genau. Und ich weiß, wofür steht denn der und wofür aber auch nicht.
Ja, und sich auch rar machen manchmal. Das ist halt gar nicht so, das merke ich aber erst im Nachhinein. Früher wollte ich alles mitnehmen und da war ich manchmal sogar beleidigt, wenn mir mein Umfeld gesagt hat, nee, mach das besser nicht, mach das bitte nicht, das ist nicht deine Welt. Da habe ich gesagt, warum denn nicht und so. Und im Nachhinein weiß ich, das war genau richtig, sich auch rar zu machen, weil heute kommt das halt eigentlich wie ein schöner Boomerang zurück, dass die Leute sagen, der macht sich so rar, dass wenn wir den für irgendwas kriegen, dann ist das so besonders, dass wir dann noch mal tiefer in die Tasche greifen. Also am Ende, das Geld, was ich habe damals liegen lassen.
Luxusmarke, genau. Verstehst du, das kommt jetzt doppelt und dreifach zurück.
Genau, Luxusmarke, ja. Das finde ich schön, ich bin ja so eine Luxusmarke.
Du bist, dafür kennt man dich. Die bodenständige Lohnstufenmarke.
Musik für alle, aber mein Körper, den gibt's dann nur ganz exklusiv.
Genau, den gibt's nur ganz exklusiv. Freue ich mich, dass wir den hier auf der Couch bei mir genießen dürfen. Dein Körper, wunderbar. Das ist ganz toll. Sag mal, okay, also das heißt so ein bisschen Abstand von Kritik. Ich will das gar nicht mehr alles sehen. Und dann frage ich mich, natürlich sind wir alle irgendwie doch auch dem Erfolg hinterher. Und der ist ja bei dir auch, also auf dem Papier gelesen, lückenlos, nahtlos, wie im Bilderbuch. Es wird immer mehr. Und irgendwie natürlich als Künstler leben wir auch für Erfolg. Glaubst du, Erfolg ist eine Energiequelle? Und wenn ja, was macht denn dann ein Johannes Oerding, wenn Erfolg mal vielleicht eine Zeit lang nicht kommt?
Boah, das ist eine schöne Frage. Ja, ich glaube schon, dass Erfolg einem sehr, sehr viel Kraft gibt, auch weiterzumachen, weil es ja ein Stück weit eine Bestätigung ist, dass man auf einem guten Weg ist, einem richtigen Weg ist. Das sage ich mir jedes Mal, auch wenn du eine goldene oder eine Platin-Schallplatte kriegst. Man will sich mal einreden, ja, so wichtig ist mir das nicht, aber nee, das ist schon auch irgendwie toll und das auch zu sehen. Und manchmal, ich hänge mir das hin oder stelle mir das auch hin, dass ich es auch immer wieder mal sehe, weil in dieser schnelllebigen Zeit und gerade auch in der Musikindustrie, wo du von einem Projekt in das nächste und von einem Album zum nächsten und von einer Tour zum nächsten kommst, hast du kaum die Zeit, das alles zu verarbeiten und dir auch mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hast du gut gemacht. Du hast 500.000 Alben verkauft von dem Ding, was du in deinem kleinen Studio geschrieben hast. Und deshalb glaube ich schon, dass mich das auch antreibt, dieser Erfolg. Ich war immer schon Sportler, das hat bestimmt auch mit meiner Familie zu tun. Wir waren alle immer in Challenge, immer Competition und jeder immer, heute bin ich dran und wer isst den Döner schneller als der andere?
Herrlich.
Ja. Da war immer, viel Competition und es war auch gut. Und ehrlich, habe ich auch so das Aufgeben nicht so richtig gelernt von meinen Eltern. Das Verlieren schon, aber das Aufgeben nicht. Das heißt, immer zumindest so weit zu gehen und weit zu kommen, dass man sich nichts vorwerfen kann.
Aber was
ich glaube
machst du
aber,
dann?
Genau, ich glaube aber, wenn der Erfolg ausbleiben würde, dann würde ich mich wieder auf meine Kernfrage besinnen, die ich mir von Anfang an gestellt hat. Willst du gesehen werden oder willst du gehört werden? Und ich kann die einmal glasklar beantworten, damit, dass ich eigentlich am liebsten gehört werden wollte. Ich wollte Musik machen, ich wollte, dass Menschen meine Musik hören. Natürlich habe ich mich gefreut, als sie mich auch dabei gesehen haben, wie ich die Musik mache und am besten, wie man zusammen und interaktiv Musik macht. Aber eigentlich ging es mir darum, dass man meine Geschichten, die ich so im Kinderzimmer oder in der kleinen WG aufschreibe, dass die in die Welt rausgehen und hoffentlich irgendwas bewirken.
Tun sie.
Das ist schön.
Wenn ich dich so anschaue, dann könnte ich denken, naja, Erfolg ist jetzt ja ein Standardprogramm und wenn man einmal so groß wie du ist, dann hat man's. Könnte das auch wieder vorbei sein? Du bist kein Mann der Skandale. Dein Privatleben bleibt passé für die Öffentlichkeit. Es gibt über dich keine, ne? Es gibt keine Drogenexzesse. Es gibt ja nichts Negatives. Du bist einfach der sympathische, bodenständige Sänger, ja. Popsänger.
The Golden Retriever unter den Pop. Nein.
Ja, oh, schönes Bild, ja. Dann denke ich, ne, die Gefahr ist nicht so groß, dass da irgendwie dir was in die Quere kommt. Könnte das überhaupt vorbei sein? Oder ist das jetzt gesetzt? Das ist jetzt so.
Also, wenn wir davon ausgehen, dass ich keine Skandale habe und haben werde, dann glaube ich, dass ich mittlerweile mir so ein Publikum erspielt habe, die so mit diesem Soundtrack verbunden sind für ihr Leben, dass ich zumindest, wenn ich gesund bleibe und mein Publikum auch, bis an mein Lebensende, glaube ich, vor Menschen spielen kann und zwar vor mindestens immer ein paar hundert, egal wo ich hingehe, egal auf welche Wiese ich mich stelle, das denke ich schon. Und das ist ja einfach ein Idealzustand. Da habe ich von geträumt. Und ich müsste noch nicht mal wahrscheinlich Werbung machen. Ich müsste nur sagen, pass auf, heute Abend spiele ich da und da. Und das ist natürlich diesen letzten 20 Jahren geschuldet, wo ich auch an jeder Gießkanne und auf jeder Wiese gespielt habe und mir eichhörnchenmäßig diese Leute eingesammelt habe, für schlechte Zeiten vielleicht ja auch. Das heißt irgendwie, auch wenn der wirtschaftliche Erfolg weniger würde oder die Gesichtsbekanntheit, Markenbekanntheit, Reichweite etc., glaube ich schon, dass meine Musik immer ihre Leute erreicht. Das denke ich schon. Ja. Und das gibt mir ein wahnsinnig beruhigendes Gefühl, denke ich.
Ja. Das heißt, es gibt und gab, jetzt wahrscheinlich sowieso nicht, aber es gab auch nie einen Plan B, denn Plan B war, dass Plan A funktioniert.
Das hat mein weiser Mann gesagt. Ach, das war ich. Nein.
Ist das immer so gewesen? Ich meine, du hast studiert, das weiß ich. Ja. Das war so ein bisschen, deine Eltern zu beruhigen. Der Junge macht was Ordentliches. Ja. Aber das stand, wenn ich dir so zuhöre, nie zur Debatte. Also im Prinzip, es gab für dich, seit du auf diese Welt gekommen bist und dein eigenes Talent entdeckt hast mit der Musik, es gab keinen Plan B. Das ist der Weg und den gehst du jetzt weiter und da wird sich sowieso nichts mehr dran ändern.
Kann man so sagen. Ganz klar wurde es mir, als ich dann wirklich mit 16, 17 merkte, okay, ach, das gibt's auch beruflich, Musik machen und singen und so, weil das war bis dato bei mir auf dem Dörfchen, ja, kannst du als Hobby machen und das kannst du hier im Musikverein machen oder im Chor oder machst mit einer Band weiter. Und da war mir ganz klar, okay, wenn es das beruflich gibt, dann werde ich das natürlich auch machen.
Ist jetzt ein gut bezahltes Hobby bei dir, ne?
Ja, aber es ist und bleibt ein Hobby. Also es ist.
Ich werde auch nicht. Was gibt's denn Besseres?
Ich werde auch gar nicht. Ich sage immer, ich werde gar nicht für den Beruf an sich bezahlt, ein Hobby, sondern für das Ganze drumherum.
Ja.
Der ganze Stress drumherum, dafür wird man ja bezahlt.
Genau. Das ist ja nicht die Bühne heute Abend. Das ist ja deine Erholung, dein
Spaß. Das würde ich auch umsonst machen.
Genau. Ja. Es ist der ganze Stress drumherum, damit das da heute Abend steht und die Menschen wissen, dass das ist und sie kommen. Das ist die ganze Scheiße.
Ja, ist so.
Ja, genau. Erfolg ist ja nicht planbar. Jetzt hast du einen Status quo erreicht. Es gibt immer größere auf dieser Welt. Das geht bis ganz nach oben, auch in der Musikbranche weiter. Wo willst denn du hin? Hast du für dich gesagt, also jetzt hast du gerade reduziert und gesagt, klar, Notfall wäre vor ein paar hundert Spielen. Mhm. Was denn mit vor ein paar hunderttausend? Vor einer Million? Also gibt's, was so deine Vision?
Also das sind schon meine Visionen. Also es treibt mich an, dass es schon größer wird, weil das für mich immer gleich auch so viel bedeutet wie, es hören auch mehr, wenn es größer wird. Und ich wollte immer, dass möglichst viele Menschen natürlich diese Songs auch mitkriegen und mitnehmen. Aber man darf nicht den Gedanken haben, ich glaube, so einzelne Personen oder Leute oder Künstler zu überholen, weil es gibt immer einen größeren Karpfen im Teich. Das hat Herbert Grönemeyer mir mal gesagt. Er sagte, ey, das ist, wenn du hier in Bochum der Größte bist, dann gibt's irgendwie in Kastrop-Rauxel schon einen, der ist größer. Und in Deutschland.
Vergleich bringt nichts an der Stelle.
Das bringt nichts. Ich glaube, wichtig ist, dass du, so viel Platz lässt, dass du überhaupt wachsen kannst und größer werden kannst, dass du also groß denkst und nicht das alles zu eng machst, weil wenn du, ich sag mal so, auch ein schönes Beispiel, wenn du einen kleinen Teich hast, dann setzt da Fische rein, die können nicht sonderlich groß werden, aber wenn du einen großen, riesen See machst, dann können die größer werden und so sehe ich das eigentlich aus. Du musst immer offen bleiben, alles möglichst weit lassen, auch Komfortzonen verlassen, links, rechts, über Grenzen gehen, damit du überhaupt wachsen kannst.
Du bleibst aber, du begrenzt dich selbst ein bisschen, dadurch, dass du ausschließlich auf Deutsch singst. Mhm. Du bleibst im Deutschsprachigen. Mhm. Es gibt ja Bands, die sind durch Monsune gegangen und sind dann auf einmal englischsprachig geworden. Das schließt du für dich aber aus. Ja. Dann würdest du ja nochmal viel mehr Menschen ansprechen können, weil deine Texte im Englischen wären wahrscheinlich genauso sensationell.
Ja, das weiß ich eben nicht.
Du glaubst, es geht was verloren.
Da geht was verloren. Ich glaube, dass dadurch, dass ich in meiner Muttersprache texte, habe ich natürlich die Chance, umgangssprachlich zu schreiben. Ich kann Wortspiele benutzen, die nur Muttersprachler verstehen. Ich kann mit Wortwitz arbeiten, mit Analogien, Metaphern, Gleichnisse, die wir halt nur mit unserer Muttersprache auch wirklich übersetzen können.
Das stimmt.
Das könnte ich gar nicht auf Englisch schreiben. Ja. Natürlich kann ich auf Englisch singen und kann auch, und es wird auch toll klingen und so weiter, aber es wird, glaube ich, nicht so die Botschaft vermitteln, die ich mit dem Deutschen gerne vermitteln würde. Und da finde ich, hört so ein bisschen bei mir die ganze Zeit, bin ich super zufrieden mit Deutschland, Österreich, Schweiz und ich komme ja trotzdem auch rum in irgendwelche Exklaven oder Orte, wo auch Deutsche sind. Also ich habe auch schon in der Türkei gespielt und in den USA bin ich aufgetreten, da waren auch ein paar Deutsche und das heißt, das Limit habe ich mir natürlich persönlich selber gesetzt, aber weil ich wollte, dass die Kunst nicht drunter leidet oder mein eigenes Echtheitsgefühl.
Verstehe ich. Als ich die Lieder
Echtheitsgefühl gehört habe, so wie so ein Kondom, irgendwie sowas.
Echtheit ist super. Ich habe das neulich diskutiert, da habe ich die ganze Zeit das Wort authentisch und Authentizität benutzt und dann sagte mir jemand, das Wort ist schon so. Sag doch einfach, du bist echt. Du bist echt als Meryl Deep und du bist auch echt. Du bist auch so jemand, der steht absolut für Echtheit. Ich weiß, was du meinst. Und wenn ich an deine Liedtexte denke, dann fällt mir gerade diese Stelle ein, wo die Frau in die Bar kommt nachts und die fragt dich nach einer Zigarette. Mhm. Das denken wir alle, aber die fragt dich nach einer Kippe und du brichst den Reim. Und das sind natürlich genau die Dinge, die im Englischen nicht funktionieren würden. Das stimmt.
Das stimmt. Das war so, was hat er da gesagt? Ja. Das ist ganz lustig. Ich habe gerade einen Song geschrieben, der auf das neue Album kommt. Und da habe ich gemerkt, die zweite Strophe beginnt mit einer, mit der Zeile, ist so schön langweilig. Mhm. Und allen, denen ich das vorspiele, sagen an dieser Zeile immer so, oh, das ist ja lustig, das habe ich so noch nicht gehört im Song, in so einem schönen Song, ist so schön langweilig. So, und alle hören da immer, das ist ja lustig, und schmunzeln. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich so ein Hinhörer, den setze ich einfach auch vor die erste Strophe, und dann habe ich den da auch hingebracht. Und so ist jetzt direkt gleich am Anfang des Songs, wenn der Song losgeht, ist so schön langweilig, sofort Aufmerksamkeit da. Also manchmal ist es auch ein Tool und ein Handwerk, wie man was halt eben schreibt und setzt. Und gerade in der Musik, glaube ich, muss die erste Zeile sitzen, damit du die Leute auch kriegst.
Hast du Langeweile in deinem Leben? Gibt es die Momente?
Ja, ja, bewusst auch ganz viel Langeweile. Ich habe jetzt die letzten 3 Tage nichts gemacht. Ich habe mich nur hingelegt, habe 2 Serien weggebinged, habe mir Sushi bestellt und Döner geholt.
Beim besten Dönermann der Stadt wieder. Ne?
So, ja, ja. Ich habe ja wirklich einfach nur gegammelt. Und das brauche ich. Das brauche
also ich wirklich also mitten in der Natur, ja, wo man einfach von schon zahlreichen Konzerten kommt, ist natürlich ist ja logisch. Also ist doch fantastisch. Ich finde es super. Ich glaube, sowas musst du machen, um durchhalten zu können.
Früher hätte ich mir da jetzt noch Sport reingesetzt und dann, ich fahre jetzt noch ins Studio, ich muss jetzt noch weiterarbeiten. Das muss ich manchmal auch, aber ich merke so, nee, und das ist den Luxus, den ich mir tatsächlich leisten kann im Moment, also erlauben kann, meinem eigenen Team gegenüber. Ich sage, ich brauche jetzt diese 2-3 Tage, wo ich wirklich das Gehirn abschalte und nichts mache. Also wirklich auch bestenfalls Wäsche wasche und den Müll runterbringen. So, das ist das höchste Gefühl, und der Rest super ist schön. Halt so. Und wenn du dann auch gute Leute um dich rum hast, sagen, ja, auf jeden Fall, schließ dich ein, keiner wird sich melden, ruf dich an.
Und du bist ja ein Mensch, gerade jetzt auf Tour, du hast ja 100 um dich rum. Du hast das Publikum, du hast aber auch die Menschen um dich rum. Du willst aber auch diese Phasen haben, wo du mal komplett alleine bist.
Ja,
ne?
Absolut. Die brauche ich auch. Ich habe das Gefühl, die Dinge, die ich dann so in Songs verarbeite, die passieren eigentlich genau in diesen Ruhephasen. Die passieren bei mir gar nicht so, wenn ich irgendwas gerade erlebe, auf Party bin und durchdrehe, sondern eigentlich in der Stille danach, auch nach Konzerten oder nach einem anstrengenden Gespräch mit jemandem, damit meine ich jetzt nicht dich, aber du hast zum Beispiel ein familiäres.
Ich hoffe, es ist nicht anstrengend.
Nein, Johannes, du hast zum Beispiel, nein, das war zu schlecht eingeleitet von mir.
Das sind diese Sublines, diese Sublines,
nein,
weißt du?
Oh, nein. Ich sag mal, du hast ein Krisengespräch, ein familiäres Krisengespräch oder ein berufliches. Oftmals ist es dann die 1-2 Tage oder Stunden danach, wo man drüber nachdenkt. Und sich vorher noch so aufgehört, gesagt, eigentlich haben sie recht und eigentlich ein schönes Thema. Und dann komme ich auf so Gedanken. So, das, da bin ich irgendwie am empfindsamsten, sag ich mal, in diesen Momenten.
So schön langweilig ist ein neuer Song.
Mhm.
Und damit sind wir beim einem der letzten schon Themen, aber spannenden Thema. Wir sehen dich heute Abend mit aktuellen Songs. Es ist aber ja ein neues Album schon in Produktion oder sogar schon durch. Ich würde natürlich gerne ein bisschen was darüber erfahren. Erzähl doch mal, wenn dieses Album in einem Raum steht und wir öffnen die Tür zu diesem Raum so ein Spaltbreit, was würden wir denn dann sehen? Ist es die logische Fortsetzung eines Johannes Oerding, den wir kennen? Ist es ein komplett neu anders? Ich könnte mir vorstellen, da sind unglaublich viele Einflüsse aus der Weltreise eingeflossen. Mhm. Gedanken, Erfahrungen, Impressionen, was du so gemacht hast.
Ja, das ist, das schon sehr schön zusammengefasst. So, es ist keine Fortsetzung, denke ich. Wobei, jedes Album wird zwangsläufig eine Fortsetzung sein oder ein Prozess, den ich so im Leben durchmache. Negativ würde man sagen, es ist ein Rückschritt. Positiv sage ich Back to the Roots. Ich wollte wieder ein bisschen organischer sein, ein bisschen, da sind wir wieder bei dem Wort echter, ein bisschen greifbarer, wenig digital produziertes Zeug, also weniger Elektronik. Es geht wieder ein bisschen mehr zum echten Instrumenten und auch fehlerhaften Einsingen beispielsweise, wo man Atma hört, wo nichts weggeschnitten wird, wo man auch mal ein Krächzen hört in der Stimme und dergleichen. Weil dieses Album halt eben doch, glaube ich, eher wie so ein Tagebuch, fast ein Reisetagebuch ist, was man eigentlich gar keinem zeigen will, aber ich muss es ja. Ich muss das auch irgendwie loslassen, weil anders kann ich es nicht. Ich kann das am besten in den Songs. Und ich glaube, das ist ein intimes Album. Das Persönlichste, das sagt man ja immer, das sind alle Alben. Also alle Alben sind die persönlichsten. Das darf man eigentlich gar nicht mehr sagen. Aber es ist kleiner. Es ist kleiner und luftiger als die zwei letzten Pop-Alben, die ja groß waren mit Konturen und Kreise und Plan A, das sind die großen Dinger gewesen.
Das ist der intime Blick über deine Schulter aus Erkenntnissen, Erlebnissen deiner Weltreise und der vergangenen Zeit.
Ja, das kann man sagen. Ich spiele heute tatsächlich auch einen Song, kann ich ja gerade mal drüber erzählen. Das ist ein gutes Beispiel für dieses Album. Das ist ein Song mit zwei Gitarren nur, der Song heißt Hotel. Und den habe ich auf Reisen gespielt, als ich so schon 3-4 Monate unterwegs war und so eigentlich in der Pause gerade angekommen war. Dann aber gleich merkte so, okay, was ist, warte, bin ich nicht schon zu lang weg? Was ist, wenn die Leute mich vergessen? Ich muss wieder Songs schreiben, ich muss raus. Gleich so eine Panik gekriegt, dass ich irgendwie zu lange weg bin und die Leute woanders hingehen.
Nach 20 Jahren durchackern,
hast du immer
ja Auszeit.
Ja, was natürlich denkst, dumm war.
Ja, jetzt bin ich weg. Jetzt haben die mich alle vergessen.
Aber das sind genau diese Gedanken, und, die man natürlich dann hat. Und das Gute ist, genau diese Gedanken habe ich dann aufgeschrieben. Hotel heißt das Song, die ersten Zeilen. Ich kann ganz gut allein sein, zumindest für einen Tag. Denn sonst habe ich das Gefühl, dass man mich vergisst und nicht mehr mag. So, geht's los. Ach, und so weiter.
Schön.
Und ja, so ist es.
Wie toll. Dass du das gerade so vorträgst, ist ja,
danke.
Und ist das dein Lieblingssong? Hat man als Künstler auf seinen eigenen Alben einen Lieblingssong?
Mm.
Wahrscheinlich verbindest du mit jedem was ganz Spezielles, kann man vielleicht gar nicht so sagen, oder?
Genau. Man verbindet mit jedem Song eine eigene Emotion. Und manchmal ist es so, dass, ich mach's mal ganz plakativ, wenn ich traurig bin, dann höre ich mir manchmal auch die ein, zwei traurigen Lieder an, die mich so anfassen dann dabei, weil man will ja manchmal auch traurig sein. Und wenn man eine Party macht und man macht sich fertig fürs Ausgehen, dann macht man halt eine Nummer an, die einen Beat hat und die ein bisschen fröhlicher und freundlicher ist oder mit Augenzwinkern. Aber wenn ich so rückblickend mir meine Alben angucke, dann gibt's schon Songs, die weitaus wichtiger sich anfühlen. Das sind natürlich die Hits, die einem irgendwo eine Tür eingetreten haben, wie An guten Tagen, Kreise, Alles brennt, Heimat, 100 Leben. Das sind alles so Songs, die irgendwie eine andere Wichtigkeit haben.
Bist du manchmal genervt von An guten Tagen?
Nee. Es wundert mich auch, dass es so viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die immer so genervt von ihren Hits sind. Also ich fühle eine total große Dankbarkeit gegenüber so einem Song, auch gerade live, wenn ich denke so, ach geil, selbst wenn das Konzert nur so semi gerade sich anfühlt oder nicht gut läuft, warum auch immer, weiß ich, ach, gleich kommt noch An guten Tagen und da haben wir noch Kreis, oh geil. Dann freut man sich, weil man sich so verlassen kann auf seine eigenen Songs. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn jemand groß geworden ist mit einem Coversong oder mit einem Hit, den er nicht selber geschrieben hat, oder nur ein One-Hit-Wonder ist, dass man da anders mit struggelt. Und deshalb bin ich auch, sagen wir mal so, kann ich mich da auch nicht so richtig reinversetzen. Aber ich wundere mich trotzdem immer, wenn große Bands, die man liebt und die eigentlich 20 Hits haben und davon den größten, der wird dann nicht gespielt, dann denke ich so, es wäre so, wenn Oasis jetzt rauskommt und hätten jetzt die Wonderwall gespielt.
Ja.
Was soll das? Hätte ich denen auch zutrauen können, ehrlich gesagt. Aber am Ende haben sie bewiesen, dass sie eigentlich dann doch Rockstars sind und auch ein großes Ego haben und die wollen natürlich auch ihre größten Hits haben.
Ja, klar. Jetzt bist du zu deinen alten Alben oder zu den aktuellen abgerutscht. Ich möchte nochmal zum neuen.
Okay.
Heute an diesem Tag auf Rügen, bei bestem Sonnenschein, du hast eine gute Zeit mit mir, also ich jedenfalls mit dir. Was ist jetzt gerade dein Lieblingssong?
Also ich habe auch eine sehr gute Zeit mit dir, muss ich sagen. Mein aktueller Lieblingssong, den ich heute Abend spiele, meinst du?
Nee, das Hotel, den hast du schon gesagt. Ich möchte noch einen Titel, den
von dem neuen?
Kennen, ja.
Okay. Dann gibt's einen Song, der heißt Sonntag. Mhm. Habe ich jetzt schon zu viel verraten? Man weiß es nicht. Mehr kann ich dazu noch gar nicht sagen.
Nee, mein Kopf versucht sich jetzt ein Bild zu erstellen. Sonntag in Hamburg oder nee, da war er auf der Weltreise. Aber wo war er denn da gerade an dem Sonntag? Und ist ein Sonntag auf einer Weltreise so entspannt wie in Hamburg oder nicht? Oder ist ein Sonntag vielleicht gar nicht entspannt bei einem Johannes Oerding? Cool.
Es gibt aber einen Song, den spiele ich heute auch. Und zwar ist es der erste, den ich heute Abend spielen werde. Der fasst so ein bisschen die letzten 2-3 Jahre von mir zusammen. Der ist auch wahrscheinlich die Einleitung zu diesem Album. Weil er ganz klar macht so, okay, warum und weshalb habe ich mal die Handbremse angezogen, was ist in der Zeit passiert und wie ist es jetzt und wo geht die Reise hin? Also es ist so einmal in die letzten 3 Jahre zusammengefasst. Der Song heißt Hier gehöre ich hin.
Oh, wow. Aber den spielst du nicht heute Abend zum ersten Mal?
Den spiele ich nicht zum ersten Mal, aber ich spiele als ersten Song heute. Das heißt, ich hab ihn jetzt schon in diesem Programm, weil ich ihn ausprobieren will. Und er hat sich total gut angefühlt, damit einfach, was auch ungewöhnlich ist, mit einem neuen Song rauszukommen, habe ich am Anfang auch gedacht, ah, vielleicht sollte man doch mit irgendwie einem Hit rauskommen. Aber das fand ich total geil, weil die Leute erstmal so, hä? So verdutzt gucken und was ist das denn? Den kennen wir ja gar nicht. Und irgendwie ist das auch schön.
Das ist total cool. Das ist sehr besonders. Wow, das heißt, wir sind gespannt auf heute Abend, vor allem auf den Startschuss natürlich. Und ich muss auch so ein bisschen Sorge dafür tragen, dass du nicht zu spät zur Bühne kommst. Das bedeutet, wir sind so langsam aber sicher am Ende. Es gibt immer eine Sache, das ist übrigens ein Ritual, falls du noch welche suchst. Am Ende dieses Podcasts, du siehst da ein Gefäß auf dem Tisch mit ganz vielen roten Zetteln. Das sind die Deep Notes.
Ah, ich dachte, es wäre Deko.
Das ist auch Deko, essen kannst du es nicht, aber du kannst es lesen. Und ich würde dich bitten, ja, drei Zettel rauszuziehen. Da sind Fragen drauf, manche sind ein bisschen tiefer, manche nicht. Und du beantwortest sie spontan. Das gibt nochmal so ein bisschen unvorbereiteten Einblick.
Ich verschluck da mal einen Spuck. Erding verreckt im Podcast. Entschuldigung.
Nee, trink bitte in Ruhe.
Pass mal drin. Ah. Ja, das ist schon wirklich die. Gibt es Gerechtigkeit?
Hm.
Boah. Ich hoffe, also auf kleiner Ebene, auf persönlicher Ebene glaube ich schon. Auf der großen, weiten Weltbühne glaube ich nicht. Ich glaube, da beherrscht einfach Machtgier und Geld und Profit das, was funktioniert, und das hat wenig mit Gerechtigkeit zu tun. Aber ich glaube schon, dass man in seinem Umfeld, in seinem persönlichen Umfeld, einen kleinen Rahmen für Gerechtigkeit sorgen kann.
Ja, da haben wir es in der Hand.
Denke ich auch.
Ja. Ja, es ist ein bisschen, es rundet so ein bisschen ab zum Anfang des Gesprächs.
Stimmt,
ne?
Das stimmt.
Cool. Drei insgesamt.
Das ist eine schöne Klammer gewesen, auf jeden Fall. Okay. Welche eine Sache musst du deinen Eltern noch sagen?
Oh, darf ich einhaken? Mhm. Das ist ja spannend, weil du hast ja was ganz Sensationelles gemacht mit dem 1:1-Gespräch. Hast du ja etwas geschaffen, eine Chance genutzt, die, glaube ich, viele in ihrem Leben verpassen.
Ja.
Du hast es getan. Ich habe dich sehr gefeiert dafür. Hat mich auch sehr bewegt, der Song, Sprachgesang, wie man es auch sehen möchte, wie du siehst. Aber das ist natürlich, ja, spannend.
Ja, also mein Vater betreffend, würde ich sagen, habe ich mit dem Song, den ich rechtzeitig geschrieben habe, noch bin ich noch ein paar Dinge losgeworden, gerade weil wir nicht die große Sprachebene immer hatten. Also es war eher ein zumindest kommunikativ ein distanziertes Verhältnis, aber obwohl wir uns eher geliebt haben. Meiner Mutter, was muss ich dir sagen? Ich habe, das wird sie sich wahrscheinlich denken können, aber ich habe es ihr nie gesagt, dass ich eigentlich immer von ihr die Zigaretten geklaut habe. Also die hatte, es ist gar nicht aufgefallen, die hatte so viel Zigaretten in ihrer Schublade, dass ich einfach, ich konnte immer 5, 6 rausnehmen und dann. Das weiß ich.
Johannes, ich denke so, jetzt schüttet der sein Herz in meinem Podcast vor seiner Mutter aus und dann sagt er, ich war es mit den Zigaretten. Der Papa wusste nicht, wie oft du schon besoffen warst und sie wusste nicht.
Ja.
Mütter wissen alles natürlich. Ja, natürlich. Wusste sie, dass du die Zigaretten
gebraucht hast. Ja, also, aber weil ich weiß, wenn du jetzt was Deep Talk.
Vielleicht hast du
nee, da sind
alles
wir
gesagt.
Relativ. Ich glaube, wir sind da relativ cool miteinander und haben die wichtigsten Sachen, die sind auch geklärt. Das muss ich schon so sagen. Also und auch je älter man wird und je älter man oder man, das Verhältnis ändert sich ja auch von Kind oder man bleibt zwar immer Kind, aber man, was das Verantwortungsverhältnis anbelangt und dergleichen, irgendwann tauscht man ja ein bisschen die Rollen. Wofür schämst du dich?
Das finde ich auch schön, weil Scham ist so ein ganz schlimmes Gefühl auch.
Ich sag mal so, ich habe im Skiurlaub auf einer Après-Ski-Party vor 400 Leuten aus dem stinkenden Skischuh eines Engländers 1,5 Liter Bier geäxt. Ich glaube, ich schäme mich gar nicht so oft für viele Dinge. Das ist, also es gibt da zumindest, ja, wobei.
Hat's einen Moment in den letzten eine Stunde bis ein Jahr, wo du sagst, das war echt peinlich?
Ich finde, ich hatte vor kürzlich, also peinlich ist, wenn du Sachen in den falschen Chat schreibst.
Oh ja.
Und vor allen Dingen, wenn das aber dann so noch eine Sache ist, die eigentlich diese Person auch betrifft, aber du wolltest nur irgendwie ganz schnell sagen, oh Digga, die Verrückte nervt schon wieder, können wir mal bitte,
hast du
das mal bitte klären? Ja, da habe ich mich kurz geschehen, da habe ich richtig gemerkt, wie ich so Schweiß pumpe und ich so, fuck, für alle löschen. Ich weiß nicht, ob ich schnell genug war. Ich habe nie wieder was gehört.
Weil wir alle in zu vielen Chats und Fenstern unterwegs sind, ne? Auch bei Zoom. Du wirst nicht so ein Zoom-Meeting sein, aber da passiert es ganz schnell, dass man für alle chattet, anstatt für...
Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe das mit den Jahren gelernt, sich auch da nicht so wichtig zu nehmen. Weil ich glaube, man denkt, die Leute beachten einen viel mehr, als es eigentlich so ist. Klar, wenn ich als Johannes Oerding irgendwo bin, dann merke ich schon, man wird mehr beobachtet. Aber gerade wenn ich irgendwo unterwegs bin, irgendwo am Flughafen sitze und irgendwie, da weiß ich, das interessiert einfach keinen. So wichtig sind wir dann am Ende doch nicht.
Nee, sind wir nicht. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. So wichtig sind wir am Ende dann doch alle nicht. Und das wäre meine letzte Frage an dich. Gibt es irgendetwas, was dir wichtig ist, eine Botschaft für die Welt da draußen, was du noch loswerden möchtest?
Vielleicht, um auch wieder die Klammer zu schließen, bei all der Komplexität, das ganz, ganz einfach runterbrechen. Seid lieb zueinander.
Danke. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir haben können und uns behalten können. Definitiv. Vielen Dank.
Danke auch.
Das war eine weitere Folge Meryl Deep Talk. Und ich bin tatsächlich sehr bereichert. Ich bin voll im Herzen. Ich fand das so ein schönes Gespräch mit Johannes über seine Karriere, über das, was ihn angetrieben hat, über das Überwinden seiner eigenen Zweifel, über das Leben. Und wir haben den Kreis größer gezogen, was ihn beschäftigt in der heutigen Zeit, was ihm wichtig ist. Und ich finde es ein unglaublich nahbarer, persönlicher und netter Mensch. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass so viele mehr Menschen so sind wie er. Ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, du auch. Wenn dir die Folge gefallen hat, schreib es in die Kommentare, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung und natürlich abonniere den Kanal, denn dann verpasst du die nächste Folge Meryl Deep Talk nicht. Und denk daran, der nächste Promi-Gast steht schon in den Startlöchern. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Alles Liebe, deine Meryl.